Triggerwarnung. Die Sendung behandelt die Themen Depression, Angststörungen und weitere psychische Erkrankungen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Studi-Podcasts 970 Wave. Am Mikrofon begrüßen euch diesmal der Yannick.
Und der Johannes.
Ja, Johannes, sag mal, wie geht es dir denn heute so?
Ja, weißt du, Yannick, ich habe heute echt wenig geschlafen für meine Verhältnisse. Das ist nicht gut für die Gesundheit, würde ich meinen, aber ich überstehe es, würde ich auf jeden Fall sagen. Wie geht's dir denn so?
Ja, gute Frage. Also heute ist irgendwie nicht so mein Tag, aber ich habe mich schon den ganzen Tag auf diesen Podcast gefreut. Und ja, jetzt schon bei der Aufnahme merke ich, dass es mir zunehmend besser geht. Und wir fragen deshalb, weil diesen Mai sogenannter Mental Health Awareness Monat ist. Das ist ein Monat, der 1949 in den USA schon initiiert wurde. Und seitdem findet jedes Jahr im Mai Events statt, die auf das Thema psychische Erkrankungen aufmerksam machen sollen.
Ja, Mental Health ist ja wirklich ein wichtiges Thema. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir so die Experten sind in dem Gebiet.
Ja, nee, also wir sind beides offensichtlich keine Psychologen. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und auch offen zuzugeben, dass man manchmal Struggles hat. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Mir ist es in den letzten Monaten aufgefallen, dass ich sehr viel am Grübeln war und viele Gedanken hatte, die sich irgendwie so im Kreis gedreht haben. Und ich habe aber nicht gewusst, was das ist, bis ich mal eine andere Podcast-Folge gehört habe, wo es eben ums Thema Grübeln ging und wie das mit Mental Health zusammenhängt. Und das fand ich super wichtig zu hören. Weiß ich, ob du da bisher schon Erfahrung mitgemacht hast?
Ja, also Grübeln kenne ich auch. Ich würde jetzt aber sagen, wenn mich Leute fragen, wie es meiner psychischen Gesundheit geht, dann tue ich nur so die oberste Ebene des Kontinuums ansprechen. Ich tue dann vielleicht über Grübeln nachdenken. Aber bei solchen Themen ist es bei mir öfters, dass es einfach so viele verschiedene Punkte gibt und so viele, eine Fülle an Emotionen, dass ich einfach nur das Mindeste wirklich ausspreche.
Ja, das ist ja auch ein super persönliches Thema. Ich glaube, das ist voll in Ordnung, wenn jeder und jede da so viel drüber redet, wie er oder sie möchte. Trotzdem finde ich es interessant, sich die Frage zu stellen, ab wann kann man denn eigentlich von einer psychischen Erkrankung sprechen und wie unterscheidet sich eine Erkrankung vielleicht auch von kurzlebigeren psychischen Struggles?
Ja, bei Overthinking wäre ich jetzt zum Beispiel nicht mehr wirklich sicher, weil Overthinking oder halt Grübeln, wie du es genannt hast, ich nenne es Overthinking, den englischen Begriff. Ich wüsste ja nicht mal, ob das jetzt eine psychische Erkrankung ist oder eher etwas, was einfach zu einer hinführt.
Ich glaube, das ist auch super schwierig zu unterscheiden, was ist wirklich eine Erkrankung und was ist eben nur so ein kurzlebigerer Struggle. Wir haben uns mit der Psychotherapeutin Gerlinde Knipfer unterhalten und sie hat versucht, das zu beantworten.
Also mein Name ist Gerlinde Knipfer. Und ich bin psychologische Psychotherapeutin, das heißt, ich habe Psychologie studiert und dann eine Therapieausbildung gemacht. Die Therapieausbildung ist Verhaltenstherapie und ich arbeite in eigener Praxis mit Erwachsenen, mit allen möglichen Lebenslagen. Gesundheit und Krankheit ist ja im Allgemeinen ein Kontinuum, wo wir uns im Rahmen des ganzen Lebens mal gesünder und kränker fühlen. Und bei der Psyche ist es ganz genauso. Und psychische Erkrankung würde ich, also einen konkreten Beginn kann man nicht nennen, aber wenn einem an sich selber auffällt oder Freunde rückmelden, man hätte sich sehr zurückgezogen, man ist antriebslos, man bekommt nichts mehr auf die Reihe, man ist freudlos, man kann sich nicht gut konzentrieren und das über längere Zeit, so sprich ab vielleicht 4, 5, 6 Wochen, dann würde ich sagen, dass es auf jeden Fall, dass man nicht unbedingt von Krankheit schon sprechen muss, aber dass es gut ist, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen und sich das einzugestehen, dass man nicht so funktionsfähig ist, wie man das von sich kennt.
Durch die Pandemie hat sich natürlich auch die Nachfrage nach Therapieplätzen drastisch erhöht, und zwar um 40% in den letzten Monaten. Und das trifft natürlich auch junge Leute. Und die sind insbesondere von bestimmten psychischen Erkrankungen betroffen.
Und da werden wir bei den Angsterkrankungen, sozialer Phobie, Panikstörung und noch allen spezifischen Phobien, die sonst noch existieren.
Genau, ja, und auch Depressionen sind bei jungen Menschen durchaus vertreten. Wir haben auch euch gefragt, mit welchen psychischen Erkrankungen ihr konfrontiert seid oder welche Themen euch allgemein am meisten interessieren. Und da habt ihr folgende Sachen genannt.
Wir haben einmal gefragt, wie es euch denn überhaupt so momentan geht. 25 Leute haben geantwortet, zwei davon haben gesagt, ganz mies. Eine, der ging es anscheinend super gut. Das hat dann einen Durchschnittswert von, ich sag mal, 40% auf der Skala von schlecht nach gut gebracht. Dann haben wir als nächstes noch gefragt, was euch denn so beschäftigt, wenn es um psychische Gesundheit geht.
Ja, und da habt ihr die Themen Body Image oder das Imposter-Syndrom genannt, aber auch den Umgang mit Angst und Depressionen bei Freundinnen und Familie, die Prokrastination bei Leistungsdruck, also die Uni ist natürlich auch aufgetaucht und die fehlende Motivation und teilweise auch unerklärliche Traurigkeit oder auch depressive Gefühle. Also alles Themen, die sich auch in, ja, bei den häufigsten psychischen Erkrankungen unter jungen Leuten wiederfinden.
Als letztes haben wir euch gefragt, was für Anlaufstellen ihr denn kennt, wo man bei Problemen mit psychischer Gesundheit denn hin könnte. Da haben wir die Antworten von euch bekommen, die Beratungsstelle der Universität Würzburg und die Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation, AVM.
Daneben gibt es natürlich auch noch weitere Hilfsangebote, wie zum Beispiel die Blaupause, die psychologische Beratungsstelle ESG oder die Telefonseelsorge Würzburg. Und da ist die Telefonnummer kostenlos. Und zwar könnt ihr sie erreichen unter 0800 111 0111. Und auch hier der Verweis, dass das Ganze von der Krankenkasse bezahlt wird. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, dass das alles ganz teuer für euch wird.
Ja, wie wir gerade gehört haben, gibt es wirklich viele Quellen und Orte, wo man sich dran wenden kann, wenn man psychische Probleme hat. Aber selbst mit diesem großen Angebot ist es immer noch, wie ich finde, ziemlich schwierig, die Überwindung zu kriegen, sich da zu melden und wirklich zu sagen, man braucht Hilfe.
Ja, das kann ich absolut verstehen. Ich selber habe mich da noch nie drum gekümmert oder mich angemeldet. Ich kenne aber einige Leute aus meinem Freundeskreis, die eine Therapie machen. Und eine Person aus meinem Freundeskreis hat sich sogar bei uns gemeldet und sich bereit erklärt, mit uns darüber zu sprechen. Und sie hat uns auch von ihrer Erfahrung berichtet, wie es für sie war, sich Hilfe zu suchen und sich bei einer Therapie anzumelden.
Ich habe eine Panikstörung. Das ist ja eine Form von Angststörung und ich habe außerdem noch eine Zwangsstörung. Also bei meiner Zwangsstörung ist es so, dass ich vor allem Zwangsgedanken habe. Also das sind so Gedanken, die sich sehr, sehr aggressiv in irgendeiner Form aufdrängen oder Sachen, an die ich immer wieder denken muss und was dann dazu führt, wieder bestimmte Handlungen zum Beispiel ausüben muss. Also entweder habe ich Zwangsgedanken, die mich dazu drängen, irgendwas auf eine bestimmte Weise zu tun oder mich jetzt für eine Sache zu entscheiden, weil das andere aus irgendwelchen Gründen falsch wäre, obwohl es vielleicht objektiv gesehen auch manchmal gar nicht ist, aber diese Gedanken behaupten es halt. Und ich weiß vielleicht auch manchmal rational sogar, dass es gerade nicht stimmt, aber ich kann halt trotzdem irgendwie nichts dagegen machen. Außerdem habe ich eben sehr starke Angstgedanken. Also mein Kopf denkt irgendwie von selber immer wieder sehr schlimme Sachen oder stellt sich schlimme Sachen vor und die machen mir dann wiederum Angst. Und das wirkt sich eben auf meine Panikstörung aus, weil ich dann in ja vollkommen harmlosen Situationen Panikattacken bekomme, entweder von meinen eigenen Gedanken oder auch teilweise von äußeren Triggern. Dazu kommt auch zum Beispiel meine Agoraphobie, also so eine Angst, dass ich von irgendwo nicht weg kann. Ich habe auch sehr, sehr schlimme Klaustrophobie. Und dann kriege ich eben sehr schnell Panikattacken, ohne dass mir tatsächlich was passieren würde. Ich habe in meiner Jugend schon relativ viel darüber nachgedacht, ob ich mal irgendwie vielleicht psychologische Hilfe bräuchte, aber ich habe es dann irgendwie nie geschafft, diesen Schritt zu gehen. Und letztendlich war es dann so, dass ich erst mich in psychologische Betreuung begeben habe, als es ja ein paar Monate nach Beginn der Pandemie so schlimm wurde, dass ich eigentlich wirklich meinen Alltag nicht mehr hinbekommen habe und ja auch so regelmäßig Panikattacken hatte, dass ich nicht mehr schlafen konnte, nicht mehr lernen konnte und halt so irgendwie auch klar war, es geht irgendwie so nicht weiter. Und dann war ich zuerst kurz in einer Klinik und die haben mich dann aber weiterverwiesen und meinten halt, ich soll mir einfach einen Therapieplatz suchen für die Verhaltenstherapie. Das war schon eine relativ große Hürde dann. Weil ich, also mir war vollkommen klar, dass ich dann auf jeden Fall in Therapie muss und ich wollte das auch. Aber das war halt ein Zeitpunkt, wo es mir unglaublich schlecht ging. Und da sehe ich auch wirklich ein bisschen ein Problem, ein strukturelles, weil irgendwie die Hürde so hoch ist, einen Therapieplatz zu finden. Erstens, weil man meistens super lange warten muss, weil es kompliziert ist und man ganz oft irgendwo anruft und dann antwortet aber niemand oder man schreibt Mails und es kommt nichts zurück. Also das ist einfach ein sehr frustrierender Prozess. Während man aber ja gerade ein Problem hat mit irgendeiner psychischen Erkrankung und damit irgendwie kämpft. Und das ist halt schwierig, weil gerade psychische Erkrankungen haben halt oft bei vielen Menschen so als ein Symptom, dass es eben schwierig ist, die banalsten Dinge im Alltag bewältigen zu können. Und dann auf sich alleine gestellt zu sein und einen Therapieplatz zu suchen, ist halt eine ziemlich krasse Herausforderung, bis zu dem Punkt, dass man es vielleicht auch gar nicht schafft. Und das ist halt eigentlich schade. Ich hatte da zum Glück halt Hilfe von meinem Freund und auch von meinen Eltern und habe dann relativ schnell über unsere ambulante Hochschultherapie einen Platz gefunden. Aber leicht war das nicht und es hat mich schon ziemlich viel Überwindung gekostet.
An der Stelle hat mich dann auch aus professioneller Sicht interessiert, ob sich dann Leute allgemein zu früh oder eher zu spät für eine Therapie anmelden.
Fast eher zu spät, also viele eher zu spät, also auch aufgrund der Ängste der Menschen in eine Praxis zu gehen und sich vielleicht da anzustecken. Und ich finde, es ist eigentlich nie zu früh, sich anzumelden, wenn man sich Sorgen macht um seine psychische Gesundheit. Und manchmal muss es gar nicht in eine langfristige Therapie münden, sondern einfach in ein paar Beratungsgespräche, wo Menschen dann wo ich mit Menschen Weichenstellungen erarbeite, was sie für sich tun können, dass sie sich wieder selber helfen können und sich wieder stabilisieren.
Ja, dass sich Leute tendenziell eher zu spät dafür anmelden, könnte, glaube ich, auch daran liegen, dass es immer noch für viele unangenehm ist, das zuzugeben und öffentlich über ihre Struggles zu reden. Oder wie siehst du das?
Ja, ich würde da dir sowas von zustimmen. Ich denke, da würden sich Leute auch sehr runterspielen, wo dann sagen, oh, vielleicht ist es nur eine kurze Phase, es ist gar nicht so schlimm, das ist bestimmt in 5 Tagen wieder weg. Aber die Linie, die Grenze ziehen, ist manchmal nicht so einfach.
Ja, und man will sich das, glaube ich, auch selber nur ungern einstehen, weil man natürlich will, dass es einem gut geht. Und wenn man merkt, dass es einem schlecht geht, und sich dann eingestehen müsste, ich brauche professionelle Hilfe, ich glaube, das kann für viele richtig schwer sein. Also, wenn ich mir das bei mir vorstelle, ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der das dann lieber selber alles lösen will. Und da braucht es schon ziemlich viel, bis man sich dann so meldet und das zugibt, ich mache jetzt eine Therapie.
Ja, ich würde auch sagen, sich selbst zugestehen oder sich an die engsten Freunde wenden, weil sowas bei mir, wenn ich über sowas rede, dann gehe ich lieber zu meinen engsten Freunden und da schafft man auch so ein bisschen über das Thema zu reden mit jemand anderem.
Ja, wir haben auch eine Person aus meinem Freundeskreis gefragt, ob sie öffentlich darüber reden kann oder wie wohl sie sich dabei fühlt, und da hat sie uns Folgendes geantwortet.
Also an sich rede ich halt schon sehr gerne und sehr offen über meine psychischen Erkrankungen und eben auch meine Symptome und so, weil ich nicht finde, dass es irgendwie was Schlimmes ist oder was, wofür man sich schämen muss. Es ist mir auch eigentlich wirklich nicht unangenehm, prinzipiell. Und ich bin auch eher eigentlich froh, wenn ich mit Menschen, also gerade in meinem engeren Umfeld, irgendwie mit meinen Freundinnen oder meiner Familie, darüber sprechen kann, über meine Ängste, über meine Symptome, weil die ja dann auch einfach auf mich halt Rücksicht nehmen können. Aber das Problem ist schon eher, wenn es dann irgendwie in einem weiteren Rahmen ist. Da versuche ich schon an vielen Stellen nicht über meine Erkrankungen zu sprechen. Oder es ist mir halt auch unangenehm, wenn ich irgendwie Angst oder Panik bekomme vor anderen Menschen, die mich nicht so gut kennen. Weil es schon noch, ja, weil ich habe schon das Gefühl, dass psychischen Erkrankungen noch mit sehr viel Stigmatisierung begegnet wird. Und da stoße ich halt leider schon irgendwie manchmal auf Unverständnis. Und da sind mir dann viele Sachen schon auch unangenehm. Also eben zum Beispiel, wenn ich Angst bekomme vor anderen oder auch so Sachen, auf die ich halt im Alltag angewiesen bin, wie zum Beispiel irgendwie, dass ich nur mit Licht an und mit irgendwie Serie schauen einschlafen kann seit einer Weile. Oder dass ich auch Angst habe, bei anderen Menschen zu übernachten noch, wo ich mich nicht so gut auskenne. Oder zum Beispiel, dass ich halt nie weiß, ob ich auf einen Filmabend mit KommilitonInnen gehen kann, weil ich nicht vorher weiß, was für ein Film angeschaut wird, ob das mir vielleicht zu brutal ist, ob ich dann Panik bekomme. Und das sind halt schon Sachen, die mich einschränken und wo ich halt leider nie weiß, wie offen ich da mit meinem Umfeld drüber reden kann, weil Menschen, die halt nicht diese Einschränkungen haben, sich das dann manchmal nicht vorstellen können und mich dann einfach irgendwie für sensibel oder kindlich oder so halten. Dabei ist es halt einfach meine Erkrankung, die mir das an der Stelle nicht ermöglicht, beziehungsweise müsste ich halt immer auf mehr Rücksicht von anderen Menschen angewiesen sein, dass ich halt weiß, dass andere darauf aufpassen, dass wir nichts zu Brutales anschauen, dass es mir nicht unangenehm sein muss, wenn ich sage, okay, nee, der Film ab 16 ist es jetzt vielleicht gerade nicht. Deswegen bin ich dann schon irgendwie vorsichtig, wie viel ich rede, und das finde ich eigentlich schade.
Das ist jetzt natürlich eine ziemlich persönliche Perspektive, aber wie man unter anderem in der Soziologie lernt, ist der Mensch auch ein Teil von der Gesellschaft und deswegen ist es natürlich auch wichtig, diese in den Blick zu nehmen.
Ja, genau, und ich würde auch sagen, wie sehr der oder die Einzelne sich traut, über eine Sache zu sprechen, hängt wahnsinnig stark von außen ab, wie die Öffentlichkeit bestimmte Dinge wahrnimmt oder wie sie auf bestimmte Dinge reagiert. Und deswegen ist natürlich auch die große Frage, wie die Öffentlichkeit und die öffentliche Wahrnehmung gegenüber von psychischen Erkrankungen ausschaut.
Das sogar, ja, also im Rahmen der Pandemie ist das jetzt natürlich sicherlich mehr Thema geworden und es ist einfach mehr in den Fokus gerückt worden. Es ist auch schön, dass Prominente sich öffentlich, ja, zu ihrer psychischen Erkrankung stehen. Das erleichtert den Diskurs und ich würde mir für psychische Erkrankungen genauso viel Offenheit wünschen wie für körperliche Erkrankungen, dass man sorgsam und achtsam mit sich und seiner Psyche auch umgeht und sich das auch zugesteht, genauso wie man von einer Erkältung spricht. Also wenn jemand zum Beispiel Depressionen hat, dann nenne ich das gerne die Erkältung der Seele. Und da steht man auch dazu und geht offen damit um. Und je mehr man sich selber gegenüber und den anderen gegenüber eingesteht, umso eher kann man sich Hilfe suchen. Und umso eher kann man auch wieder Ressourcen finden, um da rauszufinden.
Die Erkältung der Seele, das finde ich ja wirklich eine schöne Bezeichnung.
Ja, es ist auch irgendwie fast ein bisschen poetisch, aber jetzt nicht so, dass es dadurch lächerlich gemacht wird. Gefällt mir auch irgendwie sehr gut, werde ich mir merken. Einen sehr großen Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung, hat ja nicht nur die Politik, sondern auch ganz viel Kultur und Medien, aber auch zum Beispiel Prominente. Ich weiß noch, als zum Beispiel nach dem Suizid von Robert Enke das Thema ganz groß auf einmal in der Öffentlichkeit stand und präsent war. Ich weiß nicht, fallen dir da noch andere Beispiele ein? Und wie würdest du vielleicht das einschätzen? Ist es gut, wenn da Prominente sich zu äußern?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, es hilft, die Diskussion, den Dialog zu verbessern in der Öffentlichkeit. Ich meine, das Thema war schon immer eine Sache, nicht erst seit den letzten Jahren, wo zum Beispiel Chester Bennington von Linkin Park sich umgebracht hat. Das sind jetzt auch wieder 4 Jahre. Es war auch, also Vincent van Gogh, der jetzt auch sehr viel älter ist als alle Stars, die wir heute kennen, litt ja auch schon damals am psychischen Problem, daher war schon immer wichtig.
Genau, und wir hatten eben auch von Filme, Serien angesprochen. Auch da haben wir die Therapeutin Frau Knipfer gefragt, wie sie das denn einschätzen würde, die öffentliche Darstellung in den Medien.
Also in den Medien, in den Filmen zum Beispiel, ist psychische Erkrankung manchmal sehr drastisch dargestellt. Und das finde ich nicht angemessen. Das macht den Menschen ja auch Angst. Und es gibt aber auch sehr gute, einfühlsame Darstellungen, gute Öffentlichkeitsarbeit. Und es ist ganz wichtig, das einfach so, diesen Umgang damit genauso zu normalisieren wie mit anderen Erkrankungsbildern. Aber da ist noch einiges zu tun. Ich finde auch gerade jetzt Aufklärungsarbeit in Firmen, Stichwort Homeoffice. Also das vereinsamt sehr viele Menschen. Das kann auch in eine psychische Erkrankung übergehen. Und ich finde es ganz wichtig, dass zum Beispiel Führungskräfte das mit im Fokus haben, dass Menschen psychisch erkranken können, ihre Mitarbeiter, und dass das ein wichtiger Teil ist ihrer Führungsaufgaben, sich darum zu kümmern.
Ja, sie meinte ja, dass die Darstellung teilweise zu drastisch ist. Fallen dir da vielleicht Beispiele ein? Kennst du irgendwelche Serien und Filme, wo du sagen würdest, das wurde jetzt ein bisschen, ja, zu drastisch oder auch irgendwie falsch dargestellt?
Ja, also ich würde jetzt einfach mal die Serienseite übernehmen. Kannst ja vielleicht über Filme dann später reden. Bei Serien kommt natürlich sofort Tote Mädchen lügen nicht in den Kopf, erst recht die erste Staffel, weil da ein Suizid einer bestimmten Person sehr glorifizierend oder harmlos oder erlösend wirklich dargestellt wird. Und das wurde auch von mehreren Quellen schon wirklich kritisiert.
Ja, ich meine, wir sind ja beides auch Filmgucker und mir fällt als erstes das Beispiel Fight Club ein. Ich liebe den Film, aber wenn man jetzt so spontan drüber nachdenkt, wird diese, ja, Schizophrenie des Hauptdarstellers da auch so ein bisschen cool dargestellt oder es wird zumindest, ja, für einen filmischen Effekt am Ende genutzt. Ich bin jetzt kein Experte und auch kein Kulturkritiker, kein Ausgebildeter, aber ich kann schon verstehen, wenn man das ein bisschen problematisch sieht, dass da nicht zu sensibel oder nicht ausreichend sensibel auf eben so ernste Erkrankungen eingegangen werden.
Als gutes Beispiel kann ich hier BoJack Horseman noch nennen, weil das ist eine Serie, wo Tiere die Hauptrolle spielen, aber psychische Erkrankungen und wichtige Themen allgemein besser dargestellt werden als bei menschlichen Serien.
Zum Thema Mental Illness in Serien haben auch schon Carina und Kimberly eine Folge veröffentlicht. Die könnt ihr auf unserer Website nachhören. Und auch im November des letzten Jahres kam eine Folge raus zum Thema die dunkle Jahreszeit. Da ging es unter anderem um Depressionen. Auch diese Folge könnt ihr noch nachhören.
Abgesehen davon ist die einfachste Art herauszufinden, ob man Mental Health Probleme hat, einfach mal einen Online-Selbsttest zu googeln und zu schauen, wie man abschneidet.
Ja, das finde ich auch sehr interessant. Ich habe das schon oft gesehen im Internet, solche Selbsttests, aber noch nie einen gemacht, weil ich irgendwie mir nie sicher war, ob das wirklich so zuverlässig und aussagekräftig ist oder kompletter Schwachsinn. Und genau deswegen haben wir mal die Psychotherapeutin Frau Knipfer gefragt, was sie von solchen Online-Tests hält.
Ich finde es mit den Tests zur Selbsteinschätzung ganz hilfreich. Dann kann man für sich ein bisschen selber eben sehen, wo steht man. Man kann es auch über bestimmte Zeit beobachten. Hat sich's wieder verbessert zum Beispiel oder ist es schlechter geworden? Das ist als Vorstufe zur Therapie gutes Eingangswerkzeug, um da ja sich selber einschätzen zu können.
Wir haben jetzt ja ganz viel über Awareness, die öffentliche Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen geredet und nur ganz wenig darüber, was man denn konkret machen kann, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Und wie die Psychotherapeutin schon gesagt hat, Selbsttests sind ein guter Einstieg, aber wir haben sie auch gefragt, was es sonst noch für konkrete Tätigkeiten und Handlungen gibt, die einem gut tun und die man umsetzen kann, wenn man merkt, es geht einem gerade nicht so gut. Und viele von euch aus der Community haben ja auch gesagt, dass es momentan immer noch nicht die schönste Zeit im Leben ist, beziehungsweise dass sie immer noch Probleme haben mit der Situation. Und deswegen ja, könnt ihr da vielleicht ein paar Sachen mitnehmen.
Ja, jetzt ist natürlich eine Zeit der besonderen Herausforderungen, also mit diesem Lockdown und mit den Home-Studying, Online-Vorlesungen. Also was uns Menschen ausmacht, wir sind Rudeltiere. Also das heißt, auch wenn es wichtig ist, jetzt in der Pandemie vorsichtig zu sein, sucht Gemeinschaft über online oder direkt, sich mit anderen zusammenzutun, sich auszutauschen, Spaß zu haben, ist was ganz Elementares, gehört grundsätzlich zum Menschsein dazu. Ganz, ganz basale Dinge, genug essen, genug trinken, genug schlafen, sich genügend bewegen, sich freudige, schöne Erlebnisse gönnen, verschaffen, sich kleine Ziele, erreichbare Ziele setzen und dann stolz drauf sein, wenn man es erreicht hat. Sich mit zuversichtlichen Menschen oder sogar vielleicht auch Büchern zu umgeben. Sich nicht permanent mit den neuesten Corona-Nachrichten auseinandersetzen, weil das Gehirn einfach ständig neu in einem Angst- und Stressmodus ist. Meiner Meinung nach reicht es, wenn man die wichtigen Fakten weiß und sich auch ein bisschen schützt und den Fokus auf ja, schöne Dinge wie Naturerlebnisse, Spieleabende, Kochen, freudige Dinge richtet. Das ist einfach das, was uns elementar am Leben hält.
Und damit wären wir wieder am Ende von dieser Folge 970 Wave angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abschließend sei noch zu sagen, jeder kann von einer psychischen Krankheit betroffen sein. Niemand hat irgendwelche Vorzüge.
Ja, ich fand es auch sehr gut und wichtig, sich mit dem Thema zu befassen. Ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich finde zum Beispiel auch sehr gut, dass sich Parteien mehr und mehr dem Thema widmen. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und wir sind auch kein politischer Podcast. Also wir sind ein politischer Podcast, aber wir sind kein parteinaher Podcast. Trotzdem kann man hier lobend die FDP erwähnen, die das Thema Mental Health in ihr Parteiprogramm mit aufgenommen hat. Und ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Johannes, was hast du denn so mitgenommen aus der Folge?
Also, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass das unsere allererste Folge war und es Spaß gemacht hat, wirklich. Und das Thema ist immer wichtig, daher finde ich es auch schön, darüber zu reden. Ja, sonst hätte ich nichts mehr.
Den Schluss wollen wir jetzt gar nicht uns überlassen, sondern nochmal, ja, der Freundin aus meinem Bekanntenkreis. Sie hat, finde ich, ein paar sehr gute und wichtige Worte gesagt, was sie sich als Betroffene oder auch für Betroffene wünschen würde im öffentlichen Diskurs. Und ich denke, dass das sehr gut passt zum, ja, zum Awareness-Monat, der diesen Mai stattfindet.
Ansonsten bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Ciao.
Ich würde mir wünschen, dass noch viel, viel rücksichtsvoller mit dem Thema psychischer Erkrankungen umgegangen wird. Also vor allem, dass man den Menschen gegenüber, die psychische Erkrankungen haben, mehr Rücksicht nimmt, wenn es darum geht, dass sie Bedürfnisse haben, die andere vielleicht nicht haben, um ihren Alltag zu bewältigen und dass sie vielleicht auch Hilfestellung brauchen. Und andererseits, dass man sie nicht so viel ausschließt, wie das jetzt noch passiert. Also es gibt schon ganze Räume oder Berufsfelder, aus denen Menschen mit psychischen Erkrankungen bewusst rausgehalten werden, weil man sie für unfähig erklärt. Und da würde ich mir halt wünschen, dass da irgendwie auch der Blick ein bisschen verändert wird, weil psychische Erkrankungen einen nicht komplett unfähig machen, sondern man kann sehr, sehr gut lernen, mit der eigenen Erkrankung im Alltag umzugehen. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund, wieso man einen Beruf nicht ausüben können sollte. Nur weil man eine psychische Erkrankung hat. Parallel dazu würde ich mir auch viel mehr Rücksicht wünschen, wenn es darum geht, wie über psychische Erkrankungen gesprochen wird. Also vor allem, dass so Begriffe wie verrückt, gestört oder irre nicht mehr so leichtfertig verwendet werden und eben vor allem nicht für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und dass man auch viel öfter, wenn ein gesellschaftlicher Diskurs über psychische Erkrankungen stattfindet, dass man die Betroffenen irgendwie selbst zu Wort kommen lässt und dass vor allem weniger Bevormundung von zum Beispiel PsychotherapeutInnen oder PsychologInnen stattfindet, weil das halt schon ein Problem ist. Natürlich haben die irgendwie auf einer wissenschaftlichen Basis Ahnung, aber ich höre da einfach noch viel zu wenig Stimmen von Betroffenen bei vielen Thematiken und da würde ich mir wünschen, dass die betroffenen Menschen selbst mehr zu Wort kommen.